Gründen, wie Enten das tun. Wir laufen auf einem Feld irgendwo hinter der Stadt und es ist golden. Es ist ein Sommerabend und die Luft ist staubig wie in Kitschfilmen und die Erde unter uns aufgewühlt und hart. Es fühlt sich so an, als ginge man auf Eiern. Pauls Auto parkt in der Allee neben dem Feld und Paul geht neben mir, wir reden nicht, die Sonne wird röter. Paul geht die ganze Zeit neben mir und ist still, ganz ruhig. Ich berühre ihn und Paul geht weiter und ich merke, ich habe ihn gar nicht berührt, obwohl ich sehr deutlich seinen Arm an meiner Hand gespürt habe. Ich gehe auf Eiern und rede still zu der staubigen Luft und betrachte Paul vorsichtig von der Seite, um ihn nicht zu stören. Erst später begreife ich, dass Paul nicht da ist, egal ob er Heroin gespritzt oder wie er an diesem Abend keine Drogen genommen hat. Paul ist weg. Einfach weg und er läuft geradeaus in die rote, runde Sonne hinein, ohne mich. Es wird dunkler auf dem Feld. Einer von uns merkt, dass die Allee heller ist, als sie es sein sollte, weil die Scheinwerfer am Auto die ganze Zeit an sind. Paul rennt los und ich finde, er rennt auch auf Eiern. Er rennt zum Auto, macht die Lichter aus und wir haben Glück. Die Batterie ist nicht leer. Wir können zurück in die Stadt fahren. Zu Hause verschwindet Paul in seinem Klo. Danach springt er mich an, zerquetscht mich beinahe. Ich beobachte, wie seine vertauschten Augen auf den Boden plumpsen und dort umherkullern, während ich zu Paul sage, bitte nicht ganz so fest, das tut weh. Er taucht mit seiner Nase in die Mulde zwischen Busen und Schulter und rutscht in die Achselhöhle, als wolle er dort gründeln, wie Enten das tun. Ich liebe dich so sehr, Hannah, sagt Paul, und ich denke an die rote Sonne, in die Paul hineingegangen ist, vorhin auf dem Feld, ohne mich. Verknoten. Irgendwie wird alles immer schlimmer. Wir wickeln die Decke so eng um uns herum, dass wir beide keine Luft mehr bekommen. Und wenn der eine seinen Kopf rauszerrt aus dieser Doppelmumie, zieht der andere umso fester zu, nimmt den Schädel des anderen und presst ihn wieder runter ins Dunkle. Und Paul muss immer öfter auf Klo, wo es dann plopp macht. Plopp, wenn oben der Deckel von der Spritze abgemacht wird. Dann das dünne Rieseln des Mini-Wasserstrahls auf die Löffelmulde und kurz das Aufdrehen des Gasherds. Paul lässt ihn oft brennen, damit es schneller mit dem Drücken geht. Und ich muss noch mehr kratzen unter dieser Decke. Länger als einen halben Tag schaffen wir es nicht ohne einander und wir hassen uns dafür. Ich kann nicht mehr auf die Straße gehen mit ihm, weil ich keine andere Frau in der Nähe von Paul aushalten kann und mit den Frauen im Fernsehen ist es dasselbe. Paul sagt, der Gedanke, mich zu verlieren, bringe ihn um und sowieso könne er nur an Selbstmord denken und immer, wenn er eine Freundin habe, werde es schlimmer mit den Drogen und er sagt, ich sei schuld und ich sage, er sei schuld und dass ich ohne ihn nicht mehr leben könne und hör auf mit den Drogen und Paul geht auf Entzug, kommt wieder, ich blase ihm ein, als er nüchtern ist, eine der wenigen Male, dass ich Paul clean erlebe. Dann gehen wir frühstücken und danach weine ich, weil er zur Uhr geht, sich von meinem Geld Heroin kauft und einen Tag lang nicht ansprechbar ist, weil das Morphium nach der Entgiftung wieder viel döller knallt. Ich weine und er bekommt seine Augen nicht auf. Wir sprechen über Auswandern, weil Paul immer wieder sagt, er könne hier nicht leben unter diesen Menschen und ich sei der einzig wichtige Mensch für ihn auf dieser Welt und mit mir allein irgendwo im Busch. Ich muss lachen und ziehe die Decke enger um uns. Ich halte seinen Kopf, wenn er schläft, und irgendwann fange ich an, mit Gott zu reden. Denn mit Freunden geht das schon lange nicht mehr, weil ich mich niemandem zumuten will mit den immer wieder selben Geschichten. Und nach einer Stunde muss ich spätestens eh wieder los, weil ich es nicht länger aushalte ohne ihn, obwohl ich mir nichts sehnlicher wünsche, als endlich diese Decke loszuwerden. Ich fahre Paul zur Entgiftung, denn er will aufhören, diesmal wirklich. Und wenn er wieder da ist, fahren wir zusammen zu Dealern, die unter Brücken leben, warten dort stundenlang, streiten uns oder auch nicht. Manchmal sagt einer von uns beiden, ich liebe dich und zusammen schaffen wir es. Und ich fahre ihn zu Hotels, wo Dealer wohnen. Einmal ist er krank und ich muss allein dahin. Ich komme in diese Wohnung von Matthias und da sitzen drei Typen, alle mit Gürteln an den Oberarmen und mit Spritzen in den Venen und sehen mich an mit ihren Junkie-Augen. Und ich denke, ich sterbe jetzt und sofort. Und ich bezahle den Stoff und fahre nach Hause zu Paul und kann nicht mehr aufhören zu heulen. Und Paul ballert sich gleich extra viel, weil er es nicht aushält, wenn ich weine. Und wir fahren nach Hamburg zum Drogenkaufen und ich fahre ihn zum Entzug. Und nach zwei Tagen ist er wieder draußen, weil ein Pfleger ihn angeblich unmöglich behandelt hat oder weil man ihm seine Musik weggenommen hat oder weil der Nachbar schnarchte oder weil die Sonne schien oder weil überall Überwachungskameras versteckt waren oder weil er mich so vermisst hat. Und er sagt, er werde allein entziehen und steigert seine Dosis. Gott flüstert mir von Zeit zu Zeit zu, ich soll ihn ansehen, aber ich kann nicht, ich kann nur Paul ansehen. Ich nehme meinen Stern und spüle ihn im Klo runter. Als die Wände um mich herum anfangen, lebendig zu werden und sich auf mich zuzubewegen, merke ich zunehmend, dass mit mir etwas nicht stimmt. Vielleicht hat Gott recht und ich beginne zu beten.